Ob nun Erdöl, Diesel, Benzin oder Gas, die riesigen Energiemengen, die die Menschheit verbraucht, werden in erster Linie durch das Verbrennen kohlenstoffhaltiger Energieträger erzeugt, die aus fossilen Ressourcen stammen und vor Jahrmillionen entstanden sind. Das dabei frei werdende CO2 erhöht die normale Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre und ist Ursache für die dramatische Veränderung unseres Klimas. Ein Ausweg könnten sogenannte Biokraftstoffe sein, die aus pflanzlichem Material hergestellt werden. Bei ihrer Verbrennung gelangt weniger zusätzliches CO2 in die Atmosphäre, weil der Kohlenstoff der Biomasse im Wesentlichen aus dem natürlichen CO2-Kreislauf und nicht aus fossilen Ressourcen stammt. Professor Erik Gavel ist Ökonom am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ, und erläutert die politischen Zielvorgaben für die Treibhausgaseinsparungen durch Biokraftstoffe.
Es gibt jedenfalls für die Europäische Union klare Vorgaben, was hier in den Markt gelangen darf. Dort wird im Moment verlangt, dass gegenüber fossilen Brennstoffen 35% CO2-Einsparung gesichert sein muss. Und nach den mir vorliegenden Daten ist es so, dass jedenfalls die in Deutschland hergestellten Biokraftstoffe im Moment etwa 50% Minderung versprechen.
Doch wie viel Treibhausgas durch die Verwendung von Biokraftstoffen tatsächlich eingespart wird, ist umstritten und lässt sich nicht so einfach berechnen. Eine wichtige Frage ist, wie die pflanzlichen Produkte erzeugt werden, die für die Produktion von Biokraftstoffen benötigt werden, gibt Dr. Stefan Klotz, Departmentleiter Biozönoseforschung am UFZ, zu bedenken.
Die Hektarfläche, die zum Anbau der Rohstoffe notwendig ist, ist ganz erheblich. Wenn die Aktion beitragen soll, CO2 einzusparen, muss man das auch ganz kritisch hinterfragen, weil die Ausdehnung der Anbauflächen mit der Umwandlung von Landnutzungssystemen zu tun haben, Wald in Acker oder auch Grünland in Acker. Seit 1993 bis 2009 sind allein in Deutschland 500.000 Hektar Grünland umgewandelt worden. Das ist eine gewaltige Menge. Selbst bei der Umwandlung von Grünland wird enorm CO2 frei.
Die Frage, wie viel Grünland der Bioenergieproduktion zum Opfer fällt, wird in Fachkreisen kontrovers diskutiert. Unstrittig ist aber, dass die veränderte Landnutzung zum Teil erhebliche Konsequenzen hat. Das betrifft zum einen die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion und zum anderen die vielfältigen ökologischen Effekte, zum Beispiel die Biodiversität. Artenvielfalt braucht Fläche und abgestufte Nutzungsintensitäten. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob auf einer Fläche Nahrungsmittel oder Energiepflanzen angebaut werden, so Stefan Klotz.
Es beginnt immer mehr die Überlegung, wie züchte ich bestimmte Sorten um, damit sie für Bioenergie besser geeignet sind. Es ist ein Unterschied, ob ich Körnermais oder Silomais anbaue. Es werden jetzt Hirsen angebaut, die für die Ernährung keine Rolle spielten. Und diese Arten sind darauf gezüchtet, in kurzer Zeit viel Biomasse zu produzieren. Beim Getreide geht es nicht um die Biomasse für die Ernährung, sondern geht es um den Kornertrag, weil ja daraus das Mehl gemacht wird. Mehr Biomasse bedeutet höheren Nährstoffbedarf, mehr Biomasse bedeutet höheren Wasserbedarf.
Zudem steigen auch der Düngebedarf und die entsprechende Wasserbelastung, wenn zum Beispiel Mais mit einer Höhe von 3 bis 4 Metern produziert wird. Das andere Problem ist die Nahrungsmittelkonkurrenz mit globalen Konsequenzen.
Was die großen Agrarbetriebe auch in der dritten Welt machen, ist, dass sie Monokulturen schaffen, dass die lokale Landwirtschaft beseitigt wird. In Westafrika gibt es riesige Plantagen von Jatropha, wo nur noch diese Pflanze angebaut wird zur Ölproduktion und die lokale Landwirtschaft zusammenbricht und oft diese Länder dann selbst Nahrungsmittel importieren müssen.
Die sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsprobleme sieht auch der Ökonom Erik Gavel. Allerdings sei es ein bisschen ungerecht, es der Bioenergie anzulasten, wenn Monokulturen entstehen, so Gavel.
Wir haben halt die Gleichzeitigkeit aus schlecht gesteuerten Strukturen und von uns zusätzlich gesteuerter Nachfrage nach den entsprechenden Produkten. Und das schafft natürlich ein Problem. Man muss eine politische Antwort finden, wie man mit dieser Gleichzeitigkeit an dieser Stelle umgehen will. Nicht? Ob man sagt, wir bestrafen die Bioenergie dafür oder man setzt sich dafür ein, dass im globalen Maßstab, etwa durch internationale Vereinbarungen, Landnutzungsprozesse, beispielsweise Stopp der Entwaldung oder andere Umnutzungsprozesse, Prozesse in Richtung Nachhaltigkeit gesteuert werden können.
Die Möglichkeiten der Einflussnahme sind in unserem eigenen Land natürlich größer. So könnte man zum Beispiel Energiepflanzen anbauen, die die Fruchtfolge nicht reduzieren, sondern erweitern. Auch sogenannte Kurzumtriebsplantagen wären geeignet, die ökologischen Probleme des Energiepflanzenanbaus zu mindern. Des Weiteren ließe sich auch die Energieausbeute durchaus noch erhöhen. Bislang wird aus stärkehaltigen Produkten Ethanol hergestellt, beziehungsweise aus ölhaltigen Produkten Biodiesel. An Alternativen wird jedoch bereits geforscht, so Dr. Daniela Trän, Leiterin des Departments Bioenergie am UFZ.
Das eine ist, dass man gasförmige Kraftstoffe herstellt, ob das Biogas ist oder auf anderen Wege. Und das zweite ist, dass man generell kohlenstoffreiche Rohstoffe, das wäre dann zum Beispiel Holz oder auf jeden Fall mehrjährige Pflanzen, in chemische Basisprodukte zerlegt. Das heißt dann Synthesegas. Das sind niedermolekulare Kohlenstoffverbindungen und die neu synthetisiert. Auch hier prinzipiell erstmal für den Massenmarkt Biokraftstoff, aber genauso gut geeignet für den Hochqualitätsmarkt chemische Rohstoffe. Das sind Kraftstoffe der zweiten Generation. Da sind die Forschungen noch am Anfang und hier kann man schon erwarten, dass damit nochmal auch eine neue Generation an Kraftstoffen kommt. Die Effizienzen, die man am Ende sich erhofft, liegen so im Bereich 65%. Und das ist deutlich mehr als das, was man heute aus den Pflanzen rausholt.
Auch wenn Biokraftstoffe noch immer mit vielen Problemen behaftet sind, heißt das nicht, dass diese regenerative Energieform kein Potenzial hat. Ganz im Gegenteil. Je knapper unsere fossilen Ressourcen werden, desto mehr werden Biokraftstoffe auch zur Versorgungssicherheit in den verschiedensten Bereichen beitragen. Zum Beispiel wird Biokerosin zunehmend interessanter werden, weil es für Flugzeuge wenig Antriebsalternativen gibt. Beim motorisierten Straßenverkehr sieht das anders aus. Zwar lässt sich ein abrupter Politikwechsel kaum verantworten, es bleibt aber die Frage, wie viel Landnutzung wir uns für den Autoverkehr leisten wollen und können.